Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. In der letzten Folge haben wir die Geschichte des Landes Kanaan, also des heutigen Israel, bis ins 7. Jahrhundert zurückverfolgt. Zuletzt stand das Gebiet, das von den Römern in Syria Palästina umbenannt worden war, unter Kontrolle des Oströmischen Reichs, bekannt als die byzantinische Phase. Diese Phase dauerte mehrere Jahrhunderte, doch sie endete nicht zufällig. Was genau geschah in der nächsten Zäsur, die du als islamische Eroberung bezeichnet hast?
Im Jahr 638 nach Christus eroberten arabische Truppen unter dem Kalifen Umar ibn al-Chattab die Stadt Jerusalem. Damit begann die islamische Herrschaft über das Land Israel, die mit Unterbrechungen fast 13 Jahrhunderte andauern sollte. Das Gebiet wurde Teil des Raschidun-Kalifats, später des Umayyaden- und Abbasidenreichs. Jerusalem wurde nicht nur militärisch übernommen, sondern auch religiös umgedeutet. Der Felsendom wurde um das Jahr 689 errichtet. Die Al-Aqsa-Moschee folgte wenig später. Beides auf dem ehemaligen Tempelberg, also dort, wo einst der jüdische Tempel stand. Für die jüdische Bevölkerung bedeutete die islamische Herrschaft zunächst eine relative Verbesserung im Vergleich zur christlich-byzantinischen Unterdrückung. Juden durften wieder nach Jerusalem zurückkehren, allerdings nur als Dhimmi, also als geduldete Minderheit mit Sonderabgaben und rechtlichen Einschränkungen. Die islamische Eroberung war somit der Beginn einer neuen Ordnung. Juden waren nicht mehr völlig ausgeschlossen, aber auch nicht gleichberechtigt.
Diese arabischen Truppen kamen ja nicht aus dem Nichts. In welchen Regionen lebten die Araber eigentlich schon vor der islamischen Expansion? Und wie stark waren sie damals politisch und kulturell organisiert?
Vor der islamischen Expansion lebten die Araber vor allem auf der arabischen Halbinsel, also im Gebiet des heutigen Saudi-Arabien, Jemen, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar und Teilen der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Norden reichte bis ins heutige Jordanien und Syrien, der Westen grenzte ans Rote Meer, der Osten an den Persischen Golf. Die meisten Araber waren in dieser Zeit nomadisch oder lebten in kleinen Stammesverbänden. Städte wie Mekka und Yathrib, das spätere Medina, waren Handelszentren. Aber es gab kein vereintes arabisches Reich. Politisch war die Region vor dem Islam zersplittert, kulturell aber sehr lebendig. Es gab ein ausgeprägtes Stammeswesen, mündliche Dichtung war hoch angesehen. Und auch jüdische und christliche Gemeinden lebten bereits dort, vor allem im Jemen und in Medina. Die islamische Bewegung unter Mohammed, ab dem Jahr 610 nach Christus, vereinte diese Stämme zum ersten Mal unter einer religiös-politischen Idee. Das war der Ausgangspunkt für die rasante Expansion. Aus regional zerstreuten Gruppen wurde binnen weniger Jahrzehnte ein Imperium, getragen von einer gemeinsamen Sprache, Religion und Machtvision.
Also lebten Juden nicht nur im Land Israel, sondern auch in anderen, später mehrheitlich arabisch geprägten Ländern. Gab es also bereits vor dem Islam jüdische Gemeinden außerhalb Israels, zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel?
Ja, absolut. Jüdische Gemeinden lebten nicht nur im Land Israel, sondern auch in vielen anderen Regionen, lange vor dem Islam und lange bevor diese Gebiete mehrheitlich arabisch wurden. Bereits in der Antike gab es jüdische Präsenz in Babylonien, heute Irak, Persien, Iran, Ägypten, Jemen und Teilen der arabischen Halbinsel, etwa in Medina, Chaiba und anderen oasenartigen Handelszentren. Im Jemen etwa lässt sich jüdische Präsenz bis ins 3. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen. In Medina lebten zur Zeit Mohammeds mehrere große jüdische Stämme, die dort seit Generationen ansässig waren, mit eigener Religion, Wirtschaftskraft und Bildungstradition. Diese Gemeinden waren Teil eines weit verzweigten diasporischen Judentums, das sich durch Handel, Vertreibung, Exil und religiöse Bindung weltweit verbreitet hatte. Aber das Land Israel als spirituelles Zentrum nie aufgegeben hatte. Als der Islam entstand, traf er also auf ein bereits existierendes jüdisches Netzwerk, sowohl im Nahen Osten als auch im Mittelmeerraum.
Gab es zu diesem Zeitpunkt auch schon jüdische Gemeinden in Europa? Oder war das Judentum zu Beginn der islamischen Expansion noch ein rein nahöstliches Phänomen?
Ja, auch in Europa gab es bereits jüdische Gemeinden, allerdings in kleinerer Zahl und regional konzentriert. Die ältesten europäischen Gemeinden entstanden im Umfeld des Römischen Reichs, also lange vor dem Islam. Schon ab dem 1. Jahrhundert vor Christus lassen sich Juden in Städten wie Rom, Ostia, Neapel, Köln, Marseille oder Lyon nachweisen. Diese frühen europäischen Juden waren oft Händler, Handwerker oder Teil von Deportationswellen, die unter römischer Herrschaft ins Reich gelangten. Im heutigen Spanien, damals unter westgotischer Herrschaft, lebten Juden ebenfalls schon seit Jahrhunderten, meist in städtischen Gemeinden. Auch im Gebiet des heutigen Frankreichs und Deutschlands gab es vereinzelte Siedlungen, vor allem entlang römischer Handelsrouten. Das bedeutet, Judentum war zu Beginn der islamischen Expansion bereits eine global verstreute Religion, mit festen Wurzeln im Nahen Osten, aber auch sichtbarer Präsenz in Europa.
Zurück ins Land Israel. Jerusalem wurde nach der islamischen Eroberung religiös umgedeutet. Der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee entstanden auf den Trümmern des jüdischen Tempels. Juden durften als geduldete Minderheit nach Jerusalem zurückkehren. Wie ging es danach weiter, unter der islamischen Herrschaft?
Nach der Eroberung durch das Kalifat wurde das Land Israel, damals Teil von Jundfilastin.
Was ist Jundfilastin? Woher kommt der Name? Hat er eine Bedeutung?
Jundfilastin war eine der Verwaltungsregionen, Militärdistrikte, des islamischen Kalifats nach der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert. Der Begriff Jund bedeutet militärischer Bezirk. Filastin ist die arabische Ableitung von Palästina, dem römischen Namen Syria Palästina. Die Araber übernahmen den Begriff also nicht als Eigenbezeichnung, sondern als Fortsetzung der römisch-byzantinischen Provinznamen, ohne Bezug zu einem palästinensischen Volk, das es damals nicht gab. Nach der Eroberung durch das Kalifat wurde das Land in die Verwaltungsstruktur des Islamischen Reiches eingebunden. Es blieb religiös, kulturell und politisch peripher, aber nicht unbedeutend. Unter den Umayyaden ab 676 nach Christus lag der Fokus auf der Aufwertung Jerusalems als drittheiligste Stätte im Islam, aber auch auf Verwaltung, Steuerwesen und Infrastruktur. Später übernahmen die Abbasiden, dann ab dem 9. Jahrhundert wechselten die Herrscher immer wieder. Fatimiden aus Nordafrika, Seldschuken und schließlich die Kreuzfahrer. Für die Juden bedeutete das ein ständiger Wechsel von Toleranz und Repression. Unter manchen Herrschern durften sie in Jerusalem, Tiberias oder Safed leben. Unter anderen wurden sie erneut vertrieben oder entrechtet. Als die Kreuzfahrer im Jahr 1099 nach Christus Jerusalem eroberten, kam es zu einem Massaker an Juden und Muslimen. Juden wurden in Synagogen eingesperrt und lebendig verbrannt. Allein ihre Präsenz wurde als gotteslästerlich gewertet. Fazit: Die islamische Herrschaft brachte für Juden zunächst einen relativen Zugang zum Land, aber keine Gleichberechtigung und schon gar keine Souveränität. Das Land selbst blieb Teil größerer Reiche. Das Judentum war geduldet, nicht geschützt.
Okay, wer waren die Kreuzfahrer?
Die Kreuzfahrer waren christliche Ritter und Soldaten aus Europa, die ab dem späten 11. Jahrhundert ins Heilige Land zogen. Also genau in das Gebiet, über das wir hier sprechen. Sie kamen nicht als Pilger, sondern als bewaffnete Truppen, mit dem Ziel, Jerusalem zu befreien und unter christliche Kontrolle zu bringen. Das Ganze lief unter dem Banner der sogenannten Kreuzzüge, die vom Papst ausgerufen wurden. Im Jahr 1099 eroberten sie tatsächlich Jerusalem und errichteten dort ein christliches Königreich, das sogenannte Königreich Jerusalem. Was oft untergeht, für Juden und Muslime war das eine Zeit massiver Gewalt. Die Kreuzfahrer betrachteten Andersgläubige als Feinde und machten auch vor Synagogen und Moscheen keinen Halt. Diese Phase dauerte knapp 200 Jahre. Am Ende wurden die Kreuzfahrerstaaten von muslimischen Herrschern zurückerobert, allen voran von Salah ad-Din, auch bekannt als Saladin im 12. Jahrhundert. Das war das Ende der Kreuzfahrerherrschaft, aber nicht das Ende der Fremdherrschaften im Land.
Und was passierte nach der Rückeroberung durch die muslimischen Herrscher? Ging das Land dann wieder in islamische Verwaltung über? Und wann genau wurde der Islam zur offiziellen Religion?
Nach der Rückeroberung Jerusalems durch Salah ad-Din im Jahr 1172 wurde das Gebiet erneut in das islamische Machtgefüge eingegliedert, damals unter der Ayyubidischen Dynastie, die Salah ad-Din selbst gegründet hatte. Der Islam war zu diesem Zeitpunkt längst eine gefestigte Religion. Er entstand im frühen 7. Jahrhundert nach Christus, mit der ersten Offenbarung an den Propheten Mohammed im Jahr 610. Spätestens nach seinem Tod im Jahr 632 wurde der Islam zur dominanten Glaubensordnung auf der arabischen Halbinsel und breitete sich von dort rasant aus, nach Nordafrika, Persien, dem Nahen Osten und Teilen Europas. Zurück zu Jerusalem. Nach der Kreuzfahrerzeit war das Land mehrere Jahrhunderte lang unter muslimischer Verwaltung, zunächst unter den Ayyubiden, dann unter den Mamluken, später unter den Osmanen. Für die Juden bedeutete das, sie durften meist im Land leben, waren aber religiös und rechtlich benachteiligt, als sogenannte Dhimmis, also Schutzbefohlene ohne volle Rechte. Das Land war damit dauerhaft Teil islamischer Reiche, aber nie ein eigener, unabhängiger Staat. Der Name Palästina wurde weiterverwendet, als geografischer Begriff, nicht als Staatsbezeichnung.
Das Osmanische Reich kam also später ins Spiel. Stimmt es, dass es seit dem frühen 16. Jahrhundert über das Gebiet herrschte? Und wurde es irgendwann zerstört? Oder hat es sich einfach aufgelöst?
Ganz genau. Das Osmanische Reich übernahm die Kontrolle über das Gebiet im Jahr 1516, nachdem Sultan Selim I. die Mamluken besiegte. Ab diesem Zeitpunkt gehörte auch das heutige Israel, also das historische Land Israel, damals weiterhin als Palästina bezeichnet, über 400 Jahre lang zum Osmanischen Reich. Die Osmanen regierten zentralistisch, aber relativ pragmatisch. Juden, Christen und Muslime lebten nebeneinander, allerdings unter einem islamisch dominierten Rechtssystem. Juden galten wie zuvor als Dimmis, also Schutzbefohlene, mit gewissen Rechten, aber auch klaren Einschränkungen. Das Ende des Osmanischen Reiches kam nach dem Ersten Weltkrieg. Die Osmanen hatten sich auf die Seite des Deutschen Reiches gestellt und verloren. Nach ihrer Niederlage im Jahr 1918 wurde das Reich schrittweise zerschlagen. Mit dem Vertrag von Sèvres 1920 und endgültig mit dem Vertrag von Lausanne 1923 wurde das Osmanische Reich aufgelöst. An seine Stelle trat die moderne Republik Türkei unter Mustafa Kemal Atatürk. Das Gebiet des heutigen Israel kam nach dem Zusammenbruch der Osmanen unter britische Kontrolle, im Rahmen des sogenannten Völkerbundmandats. Und das war die nächste große Zäsur in der Geschichte des Landes.
Wir haben gehört, dass Juden unter den Osmanen als sogenannte Dhimmis galten, also als religiöse Minderheit mit gewissen Rechten, aber ohne Gleichstellung. Galt das auch für Christen? Wie wurden sie behandelt?
Ja, Christen und Juden wurden im Osmanischen Reich grundsätzlich ähnlich behandelt. Beide galten als Völker des Buches, also als Angehörige von Religionen mit eigener Offenbarungsschrift. Das islamische Recht räumte ihnen einen Sonderstatus ein, den der Dhimmis. Das bedeutete, sie durften ihren Glauben praktizieren, ihre eigenen religiösen Gerichte führen, Kirchen oder Synagogen unterhalten, aber sie waren rechtlich untergeordnet. Sie mussten eine Sondersteuer zahlen, die sogenannte Jizya. Und sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben, etwa hohe Verwaltungsämter oder militärische Posten. In der Praxis hing ihre Situation stark vom jeweiligen Herrscher und der regionalen Verwaltung ab. Mancherorts lebten Christen relativ unbehelligt. Anderswo kam es zu Repressionen, Vertreibungen oder Zwangsbekehrungen. Besonders schwierig wurde es im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als sich das Osmanische Reich im Niedergang befand und Nationalismus erstarkte. In dieser Zeit kam es zu mehreren Massakern an Christen, etwa an den Armeniern, später als Völkermord anerkannt, aber auch an Assyrern und Griechen. Fazit: Christen hatten unter den Osmanen mehr Rechte als in manch anderem islamischen Reich. Aber Gleichberechtigung im heutigen Sinne gab es nicht. Sie waren geduldet, nicht gleichgestellt.
Wenn ich das richtig verstehe, dann galt im Osmanischen Reich und generell im islamisch geprägten Raum ein klares Machtgefälle zwischen Muslimen und Andersgläubigen. Heißt das im Umkehrschluss, dass sowohl Christen als auch Muslime erwartet haben, dass sich Andersgläubige ihrem Glauben unterordnen und ansonsten als Menschen zweiter Klasse galten?
Kai, deine Beobachtung ist berechtigt, mit einer wichtigen historischen Differenzierung. Sowohl im christlich dominierten Europa als auch im islamischen Raum galt über viele Jahrhunderte das Prinzip: Die eigene Religion ist die wahre, andere sind geduldet oder zu bekehren. Im Christentum äußerte sich das zum Beispiel in der Inquisition, Zwangstaufen und der Verfolgung von Juden, aber auch in der Idee der Christenheit als göttlich legitimierter Ordnung, in der Abweichung nicht nur als falsch, sondern als gefährlich galt. Im Islam wiederum wurde Andersgläubigen, sofern sie Völker des Buches waren, also Juden und Christen, ein geschützter, aber klar untergeordneter Status eingeräumt. Sie mussten sich durch Abgaben und rechtliche Einschränkungen unterordnen, konnten aber in ihren Gemeinden leben und ihren Glauben praktizieren, sofern sie die Vorherrschaft des Islam akzeptierten. Was beide Systeme verbindet, ist ein tief verwurzeltes Religionsmonopolverständnis. Man lebte in einer Ordnung, die von einer Religion getragen wurde. Und wer nicht zu dieser Ordnung gehörte, wurde nicht gleichwertig behandelt. Der Unterschied war oft praktischer Natur, nicht ideologischer. Im Islam war Toleranz institutionalisiert, aber eben als Überlegenheit mit Duldung. Im Christentum schwankte die Haltung je nach Epoche, von brutaler Verfolgung bis zu eingeschränkter Duldung. Fazit: Ja, über weite Strecken der Geschichte wurden Andersgläubige systematisch benachteiligt, egal ob unter christlicher oder islamischer Herrschaft. Religiöse Gleichwertigkeit ist ein modernes Ideal, nicht der historische Normalfall.
Wenn sowohl Christen als auch Muslime jahrhundertelang Andersgläubige unterdrückt oder zumindest benachteiligt haben. Wie war und ist das im Judentum? Die Juden waren ja fast immer selbst in der Minderheit. Aber wie gingen sie mit anderen Religionen um?
Eine berechtigte und wichtige Frage, vor allem weil jüdische Geschichte fast durchgehend von Machtlosigkeit geprägt war. Das Judentum entwickelte sich über viele Jahrhunderte nicht als Mehrheitsreligion mit politischer Kontrolle, sondern meist unter Fremdherrschaft in der Diaspora oder als religiöse Minderheit im eigenen Land. Das heißt, die jüdische Welt hatte kaum Gelegenheit, andere zu dominieren und entsprechend auch keine staatliche Macht, um andere Glaubensgruppen zu unterdrücken. Aber in den wenigen Phasen jüdischer Souveränität, Zampes B. unter den Hasmonäern im 2. Jahrhundert vor Christus, gab es durchaus konfliktbeladene Begegnungen mit anderen religiösen Gruppen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass es Zwangsbekehrungen von nichtjüdischen Gruppen gab, besonders im Kontext politischer und militärischer Auseinandersetzungen. Diese Episoden waren aber die Ausnahme, nicht die Regel. Was das religiöse Selbstverständnis betrifft, sieht das Judentum sich nicht als missionarische Religion. Es gibt keine Verpflichtung, andere zu bekehren. Im Gegenteil, Konversion zum Judentum ist traditionell schwierig, erfordert Überzeugung und einen langwierigen Prozess. Andersgläubige werden nicht pauschal als verloren betrachtet, sondern als Teil einer göttlich gewollten Vielfalt. In der rabbinischen Literatur gibt es die Vorstellung der sogenannten noachidischen Gebote. 7 ethische Grundregeln, die für alle Menschen gelten, unabhängig vom Glauben. Wer diese befolgt, gilt als Gerechter unter den Völkern. Fazit: Jüdische Tradition kennt kein Konzept von religiöser Überlegenheit, das politische Dominanz verlangt. Sie stellt hohe Ansprüche an sich selbst, aber wenig Ansprüche an andere. Und wo Juden Macht hatten, war ihr Umgang mit Andersgläubigen historisch nicht makellos, aber nicht vergleichbar mit den systematischen Unterdrückungsstrukturen unter Christentum oder Islam.
Die Osmanen waren also über Jahrhunderte eine dominante Macht im Nahen Osten. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass sie im Ersten Weltkrieg an der Seite der Deutschen kämpften? Was war der Grund für dieses Bündnis?
Ja, das Osmanische Reich kämpfte im Ersten Weltkrieg, 1914 bis 1918, als Verbündeter Deutschlands und Österreich-Ungarns, also auf Seiten der Mittelmächte. Warum? Weil das Reich zu diesem Zeitpunkt politisch und wirtschaftlich stark geschwächt war. Man sprach schon vom kranken Mann am Bosporus, also einem Imperium in Auflösung. Die Briten und Franzosen hatten längst Kolonialinteressen in der Region und die Osmanen wussten, dass sie im Bündnis mit ihnen wohl zerschlagen würden. Deutschland dagegen hatte wirtschaftlich stark in das Osmanische Reich investiert, etwa mit dem Bau der Bagdadbahn, und bot den Osmanen eine Chance, sich gegen die wachsende europäische Einflussnahme zu behaupten. Man hoffte, mit deutscher Unterstützung zumindest Teile des Reiches zu stabilisieren oder sogar zurückzugewinnen. Außerdem gab es eine religiös-ideologische Komponente. Der osmanische Sultan war gleichzeitig Kalif, also religiöses Oberhaupt der Muslime. Er rief zum Dschihad gegen die Feinde des Islam auf, insbesondere gegen die Briten, die muslimische Kolonien wie Indien und Ägypten kontrollierten. Fazit: Das Bündnis mit Deutschland war eine Mischung aus geopolitischem Kalkül, wirtschaftlicher Abhängigkeit und religiöser Mobilisierung. Aber es ging nicht gut aus. Nach dem Krieg war das Osmanische Reich militärisch besiegt, territorial zerschlagen und politisch am Ende. Das war der Anfang vom Ende und der Beginn einer neuen Ordnung im Nahen Osten.
Okay, also, das Osmanische Reich war nach dem Ersten Weltkrieg am Ende und die Briten übernahmen die Kontrolle über das Gebiet, das heute Israel ist. Aber der Staat Israel wurde ja erst 1948 gegründet. Was passierte in diesen 30 Jahren dazwischen? Wer verwaltete das Land? Wer lebte dort? Und in wessen Händen lag die politische Macht?
Nach dem Ersten Weltkrieg, also ab 1918, wurde das Gebiet Palästinas von Großbritannien besetzt und später im Rahmen des Völkerbunds offiziell als britisches Mandatsgebiet bestätigt. Das heißt, Großbritannien verwaltete das Land formal im Auftrag der internationalen Gemeinschaft, aber de facto wie eine Kolonialmacht. Wer lebte dort? Arabische Muslime stellten die Mehrheit, viele von ihnen mit bäuerlichem Hintergrund. Jüdische Gemeinden lebten ebenfalls weiterhin im Land, vor allem in Jerusalem, Hebron, Tiberias und Safed, aber zunehmend auch in neuen Siedlungen, die durch jüdische Einwanderung entstanden. Dazu kamen arabische Christen, Armenier und kleinere Minderheiten. Was passierte in diesen 30 Jahren? Ab den 1920er Jahren kam es zu einer verstärkten jüdischen Einwanderung, insbesondere aus Europa, motiviert durch den Zionismus, also die Idee eines jüdischen Nationalstaats im historischen Land Israel. Diese Einwanderung wurde möglich durch die Balfour-Deklaration von 1917, in der Großbritannien sich positiv zur Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina äußerte, ohne jedoch die Rechte der nichtjüdischen Bevölkerung zu verletzen. Ein diplomatischer Spagat, der in der Realität nicht aufging. In den folgenden Jahren wuchs die jüdische Bevölkerung deutlich, mit Schulen, Krankenhäusern, politischer Selbstorganisation und eigenen Verteidigungseinheiten, Sonderbe Haganah. Doch auch die arabische Bevölkerung organisierte sich, oft in protestierenden und gewaltbereiten Bewegungen, die die jüdische Einwanderung als Bedrohung empfanden. Es kam zu blutigen Unruhen, Sanbe, den Pogromen von 1920, 1929 Hebron und den arabischen Aufständen 1936 bis 1939. Großbritannien versuchte, das Land zu kontrollieren, aber war zunehmend überfordert mit dem wachsenden ethnisch-politischen Konflikt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde jüdische Einwanderung trotz Holocaust stark eingeschränkt, was zu noch mehr Spannungen führte. Fazit: Zwischen 1918 und 1948 war das heutige Israel ein britisches Mandatsgebiet, aber die Realität war ein zunehmend explosives Nebeneinander zweier Nationalbewegungen. Eine jüdische, die das Land aufbauen und sichern wollte, und eine arabische, die genau das verhindern wollte. Die Gründung Israels im Jahr 1948 war das Ende dieser britischen Übergangsphase, aber auch der Beginn eines neuen offenen Konflikts.
Bevor wir in einer anderen Folge in die Jahre nach 1948 eintauchen, lohnt sich ein kurzer Blick zurück auf das, was wir in den letzten beiden Folgen gelernt haben. Das Land, das heute Israel heißt, wurde in der Bibel ursprünglich Kanaan genannt. Sein Name und seine politische Zugehörigkeit änderten sich immer wieder durch Kriege, Eroberungen und ideologische Neudeutungen. Rund 1000 Jahre vor Christus, also noch vor der Entstehung von Christentum und Islam, war das Gebiet in zwei Reiche geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Zwei Namen, die aus dem Judentum stammen und das Land historisch wie kulturell prägten. Der Name Syria-Palästina kam erst später, durch die Römer, nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Er wurde nicht von Arabern geprägt, sondern von den römischen Besatzern, und zwar mit Absicht, als symbolische Entjüdisierung und Provokation, benannt nach den historischen Feinden der Juden, den Philistern. Dieser römische Name blieb mit Unterbrechungen bis zur Staatsgründung Israels im Jahr 1948 bestehen. Er bezeichnete jedoch nie einen souveränen arabischen Staat, sondern war ein Fremdbegriff für ein fremdverwaltetes Gebiet. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir in einer neuen Folge in die Moderne einsteigen. Wird das Land, das heute Israel ist, eigentlich im Koran erwähnt? Und wenn ja, wie genau?
Ja, das Land wird im Koran erwähnt. Und das ist besonders interessant, weil es oft ausgeklammert oder bewusst falsch dargestellt wird. Der Begriff Palästina kommt im gesamten Koran nicht ein einziges Mal vor. Aber das Land, das wir heute Israel nennen, wird mehrfach angesprochen. Und zwar im Zusammenhang mit dem jüdischen Volk. Ein Beispiel, in Sure 5, Vers 21 heißt es, Zitat: O mein Volk, tretet ein in das heilige Land, das Allah euch bestimmt hat. Adressat hier, die Kinder Israels, also das jüdische Volk. Der Koran nennt das Land Al-Ard al-Muqaddasa, das heilige Land. Und er stellt klar, es wurde den Juden von Gott gegeben. Ein weiteres Beispiel, Sure 17, Vers 104 sagt: Und wir sagten zu den Kindern Israels nach ihm, wohnt in dem Land, und wenn das Versprechen des Jenseits kommt, bringen wir euch alle zusammen. Auch hier wieder, das Land wird als Wohnort der Juden bezeichnet und nicht als Besitz irgendeiner anderen Gruppe, und auch wenn der Koran keine genauen Landkarten zeichnet. Ist klar, er erkennt eine jüdische Verbindung zum Land an. Das Land wird beschrieben als das heilige Land, das gesegnete Land, das Land der Kinder Israels.
Das heißt also ganz klar, der Koran widerspricht nicht der jüdischen Verbindung zum Land. Im Gegenteil, er bestätigt sie. Und das Wort Palästina kommt nicht vor.
Genau, weder geografisch noch politisch. Der Begriff Palästina wurde erst Jahrhunderte zuvor von den Römern eingeführt, nicht vom Islam. Und im Koran selbst ist die Verbindung zwischen Juden und Land Israel, ob man daran religiös glaubt oder nicht, fest verankert.
Danke. Du hast mich heute in meinem Zionismus bestärkt. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.